True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Ein Jurastudent mit aufwendigem Lebensstil entführt 2002 einen Bankierssohn, um die Eltern um 1 Million Euro zu erpressen. Was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, ihr Sohn war bereits tot. In Folge entwickelte sich einer der umstrittensten Kriminalfälle der jüngeren Geschichte. Heute bei True Crime Germany, erpresst und erstickt, der Fall von Metzler. Moin Moin und herzlich willkommen zur Schnapszahl 111. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir ist André.
Moin Moin.
Und wir entschuldigen uns gleich zu Beginn in aller Kürze, dass wir ein bisschen diese Episode schieben mussten. Es sind aktuell einfach bei uns beruflich viele Dinge, die da im Vordergrund stehen und wir nicht so viel Zeit haben, wie wir sie gerne hätten. Und deswegen bitten wir euch einfach darum, aktuell die Unregelmäßigkeiten, die wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten noch der Fall sein könnten, etwas zu entschuldigen. Aber wollen wir nicht lange drum rumschwafeln. André, wir haben heute einen ziemlich schrecklichen und komplexen Kriminalfall, der einen ziemlich großen Nachhall bei der Justiz damals auslöste. Aber ich würde sagen, wir beginnen erstmal von vorne. Führ uns doch mal gerne in den Fall ein.
Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, The Female Company. Auch ich hatte lange Zeit Probleme damit, die passenden Periodenprodukte zu finden. Ich war nie so wirklich glücklich mit Tampons, aber auch nicht mit Binden. Und dann bin ich irgendwann auf Period Panties gestoßen und als langjähriger Fan von The Female Company dann natürlich auch auf ihre Produkte. Ich hatte erst Angst, dass sich Period Panties wie eine Windel anfühlen, aber da sie nur 1 Millimeter dick sind, also wie normale Unterwäsche, gibt es wirklich kein Windelgefühl. Und ihr könnt die Höschen 8-12 Stunden tragen, ohne ein Nässegefühl. Auch in Ultra Strong mit 144% mehr Saugkraft da draußen. Es ist hygienisch, einfach zu waschen und ihr könnt die Panties immer wieder verwenden. Es spart also auch Produkte ein. Ihr müsst euch nicht ständig neue Binden oder neue Tampons kaufen. Es ist nicht toxisch, vegan und biozide aus zertifizierter Biobaumwolle. Und mit unserem Code TFC-TrueCrime, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 12% Rabatt auf alle Produkte im Onlineshop ab 14 Euro Mindestbestellwert. Versandkostenfrei ist das Ganze ab 50 Euro und es gibt natürlich die klassische 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie auf die Panties. Link und Code wie immer in den Shownotes. Und jetzt ganz egal, ob ihr lieber Brazilian oder High-Waist, Spitze oder Seamless tragt, es ist für alle da draußen etwas dabei.
Ja, mache ich gerne. Der Kriminalfall Magnus G. gilt als einer der umstrittensten Fälle der deutschen Rechtsgeschichte. G. wurde am 11. April 1975 geboren und wuchs als Sohn des Bauingenieurs Günther G. und der Erzieherin Maria G. im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen in bescheidenen Verhältnissen auf. Er zeigte schon früh schulische Begabung und wurde als intelligenter Schüler beschrieben. Zudem engagierte er sich als Jugendbetreuer in seiner Gemeinde St. Bonifatius. 1995 machte er sein Abitur an der Karl-Schurz-Schule in Sachsenhausen und im Anschluss leistete er seinen Zivildienst in der Altenpflege. Er entschied sich für ein Jurastudium und studierte Rechtswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, das er 1996 begann. Im Rahmen seines Studiums absolvierte er auch ein Praktikum bei der Polizei, was später in seinem Prozess thematisiert werden sollte. Er hatte hohe berufliche und soziale Ambitionen. Er strebte nach einem erfolgreichen Abschluss seines Studiums und einer Karriere im juristischen Bereich.
ja trotz seines Studiums und seiner Bemühungen, ein geregeltes Leben zu führen, befand sich Magnus G. in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Er hatte hohe Schulden, die er durch riskante Investitionen und einen aufwendigen Lebensstil angehäuft hatte. Denn während seines Studiums schloss er sich Kommilitonen an, die eher aus wohlhabenden Elternhäusern stammten. Und er selbst gab vor, wohlhabend zu sein und hatte dafür auch einen Rentenfonds auf den Kopf, den sein Vater eigens für ihn angespart hatte. Freunde und Bekannte beschrieben ihn als unauffällig und nett, jedoch auch als jemanden, der unter großem Druck stand und stets versuchte, seinen sozialen Status zu verbessern. Er begann während des Studiums auch eine Beziehung zu einem damals 15-jährigen Mädchen und finanzierte ihr einen Urlaub in Florida, was seine finanzielle Situation vollkommen ruinierte. Über seine Freundin lernte er auch die Schwester seines späteren Entführungsopfers kennen. Mindestens einmal fuhr er die Kinder der Bankiersfamilie von Metzler nach Hause. Diesen flüchtigen Kontakt nutzte er aus, um sich das Vertrauen des 11-jährigen Jakob zu erschleichen.
Magnus G. wollte nicht arm sein und seinen Lebensstandard nicht aufgeben. Seine Lösung? Die Bankiersfamilie von Metzler erpressen. Am 27. September 2002 entführte der damals 27-jährige G. den 11-jährigen Jakob von Metzler. Es war der letzte Schultag vor den Herbstferien. Auf dem Schulweg passte G. sein Opfer an der Bushaltestelle Stresemannallee, Mörfelder Landstraße ab. Normalerweise fuhr Jakob immer mit seiner älteren Schwester Elena nach Hause, doch die war an diesem Tag verabredet. Unter dem Vorwand, ihm eine Jacke seiner Schwester geben zu wollen, die sie in seinem Auto vergessen habe, lockte G. den Jungen in seine Wohnung. Dort fiel er über ihn her, wickelte ihn in Plastiktüten ein und schnürte ihn mit Klebeband zu. Jakob erstickte noch in der Wohnung qualvoll. Er trug das Bündel durchs Treppenhaus und legte es in den Kofferraum seines Honda Civic. Anschließend fuhr er zum Haus der Bankiersfamilie von Metzler im Stadtwald. Dort warf er das Erpresserschreiben und einen Stein in die Einfahrt. Im Schreiben stand sinngemäß: Wir haben Ihren Sohn entführt, keine Polizei, wir wollen Geld, 1 Million Euro. Um 12.30 Uhr entdeckte es der Gärtner der Familie. Und im Anschluss fuhr Magnus G. Richtung Bierstein in Osthessen und warf die Leiche von Jakob dort in einen Weiher. Dann fuhr er, wie jeden Freitag, zum Mittagessen mit seiner Mutter nach Neu-Isenburg.
Die Familie benachrichtigte sofort die Polizei, die von Anfang an große Besorgnis zeigte. Sie vermuteten, dass es sich um einen unerfahrenen Täter handelte, der bei auftretenden Problemen möglicherweise überreagieren könnte. Für die Familie von Metzler begann der Wettlauf gegen die Zeit, um die geforderte Summe von 1 Million Euro aufzutreiben. Es war Wochenende und nur durch die Landeszentralbank gelang es Jakobs Eltern, das Geld zu beschaffen. In der Nacht zum Montag wurde die Million in 2 Aldi-Plastiktüten an das Geländer einer Straßenbahnhaltestelle am Frankfurter Stadtrand gehängt. Mehr als 100 Fahnder waren im Einsatz. Magnus G. parkte etwa 100 Meter entfernt an einem Waldweg und nahm das Geld in den Tüten an sich. Die Polizei identifizierte ihn anhand seines Autokennzeichens und beschattete ihn anschließend. G. fuhr anschließend Richtung Neu-Isenburg, unbemerkt verfolgt von der Polizei. Immer wieder hielt er an, drehte um oder fuhr eine Extrarunde, um etwaige Verfolger zu verlieren. Dann fuhr er direkt zu sich nach Hause, in die Teplitz-Schönauer Straße, und ging zur Überraschung der Ermittler einfach ins Bett. Zugriff gab es vorerst keinen, denn die Beamten wollten sichergehen, dass Jakob nichts passierte, den man zu diesem Zeitpunkt noch als lebendig vermutete. Am nächsten Morgen telefonierte G. mit allen möglichen Personen. Seine Leitung wurde inzwischen überwacht. Hinweise auf Jakob ernahm sie jedoch auch nicht. Dann setzte er sich mit seiner Freundin Katharina in seinen Honda Civic und fuhr los. Die Polizei hoffte, dass er jetzt zu Jakob fahren würde. Doch der Weg führte zu einer Bank, wo er Teile des Lösegeldes einzahlte und im Anschluss wieder abhob, um die Echtheit zu prüfen.
Anschließend fuhr Magnus G. mit seiner Freundin zu einem Autohaus in Aschaffenburg und schaute sich einen Mercedes-Benz der C-Klasse an. Gemeinsam mit einem Verkäufer unternahm das Paar eine Probefahrt. G. bestellte den Jahreswagen für 30.000 Euro, zahlte 700 Euro an und erklärte, dass er das Auto in 7 Tagen abholen wolle. Die Ermittelnden verzweifelten so allmählich. Wo war Jakob? Gab es doch noch Komplizen, die auf die Geisel aufpassten? Dass die Leiche von Jakob währenddessen einem Weiher lag, ahnte noch niemand. G. hatte an diesem Tag jedoch noch nicht genug Geld ausgegeben und fuhr zu einem Reisebüro in Aschaffenburg. Dort buchte er einen Pauschalurlaub auf die Kanaren für die darauffolgende Woche. Seit etwa 76 Stunden war Jakob inzwischen verschwunden und womöglich ohne Wasser und Nahrung. Trotzdem glaubten die Ermittelnden weiterhin daran, ihn noch lebendig zu finden. Am 30. September 2002, gegen 16 Uhr, wurde Magnus G. im Parkhaus des Frankfurter Flughafens festgenommen. Man wollte den Überraschungsmoment nutzen, bevor er sich auf die Kanaren begeben konnte, und hoffte, den Aufenthaltsort von Jakob beim Verhör erfahren zu können. G. und seine Freundin Katharina wurden getrennt voneinander vernommen. Zeitgleich verschaffte sich ein Spezialkommando Zugang zu G.s Wohnung. Sie fanden die Hälfte des Lösegeldes, doch von Jakob fehlte jede Spur.
Er behauptete nicht zu wissen, was man von ihm wolle. Als die Fahnder ihm das sichergestellte Lösegeld vorlegten, stammelte er herum. Aber schließlich gab er zu, das Geld zufällig im Wald gefunden zu haben. Nach langen Vernehmungen gestand G. indirekt mit der Entführung etwas zu tun zu haben, angeblich als Handlanger für andere und als Geldbote. Er denunzierte Kumpels, Bekannte und sogar gute Freunde. Wo der Junge versteckt sei, wisse er hingegen nicht genau, aber er vermutete, dass Jakob in einer Hütte am See in Langen gefangen gehalten werde. Suchmannschaften wurden losgeschickt und mehr als 1000 Polizisten durchkämmten den Wald, jedoch erfolglos. Die Öffentlichkeit wurde informiert, da jede Sekunde und jeder Hinweis für Jakobs Überleben entscheidend sein könnte. Inzwischen beharrte G. darauf, dass die wahren Täter zwei Brüder aus seiner Fußballclique seien. Doch auch diese Anschuldigungen stellten sich als Lüge heraus. Die Beamten verhörten ihn 7 Stunden lang, ohne Fortschritte zu erzielen. Er hielt sie einfach hin. Weder gespielte Freundlichkeit noch Appelle an seine Menschlichkeit halfen weiter. Sie brachten sogar seine Mutter aufs Revier, um ihn zu erweichen, doch er zeigte keine Reaktion. Und dabei wussten wir, sagte einer der Ermittler, irgendwo liegt jetzt Jakob, vielleicht in einem Erdloch, und stirbt langsam vor sich hin. Zitat.
Am Dienstagmorgen, dem 1. Oktober 2002, trat Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner um 5.30 Uhr seinen Dienst an. Der Polizist, der von seinen Kollegen als Inbegriff von Korrektheit beschrieben wurde, traf an diesem Morgen die folgenschwerste Entscheidung seiner Laufbahn. Er befahl, gegen Magnus G. unmittelbaren Zwang anzuwenden. Oder vereinfacht ausgedrückt, Gewalt. Parallel dazu ordnete er an, zu prüfen, ob ein Wahrheitsserum beschafft werden könne. Die von einem Beamten geäußerten moralischen Bedenken wurden laut einem Polizeivermerk in einer weiteren Besprechung zurückgestellt. Ein Kollege erhielt die Anweisung, den Beschuldigten auf die bevorstehende Verfahrensweise vorzubereiten. Daschner dokumentierte sein Vorgehen in einem Aktenvermerk und informierte zudem die Staatsanwaltschaft über seine Entscheidung. Angesichts der Folterandrohung brach G. zusammen. Dann, so erinnerten sich die Ermittelnden, sagte er den Satz: Okay, das Kind ist tot. Zitat.
Am 28. Juli 2003 wurde Magnus G. im Alter von 28 Jahren vom Landgericht Frankfurt am Main wegen Mordes in Verbindung mit erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge und wegen falscher Verdächtigung in 2 Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht erkannte zudem eine besondere Schwere der Schuld. Obwohl sein Geständnis aus der ersten Vernehmung aufgrund der bekannt gewordenen Androhung von Gewalt als nichtig anzusehen war, entschied er sich im Prozess erneut auszusagen, obwohl dieser Umstand für seine Verteidiger, Hans-Ulrich Endres und Stefan Bonn, eigentlich ein Geschenk war.
Das Gericht stellte 3 Mordmerkmale fest. Heimtücke, Habgier und Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat. Das Gericht zählte die vielen zu Ungunsten des Angeklagten sprechenden Punkte auf. Er habe sich ein Kind als leichtes Opfer ausgesucht, das sich nicht wie ein Erwachsener gegen seinen Entführer haben wehren können. Jakob von Metzler habe einen mindestens 2 Minuten währenden qualvollen Todeskampf erleiden müssen. Der Vorsitzende der Strafkammer Hans Bachel erklärte: Wir alle haben noch im Ohr, wie der Angeklagte das Sterben des Kindes geschildert hat. Zitat. Er habe das Leben eines Kindes geopfert, um seinen luxuriösen Lebensstil und seine Maske als erfolgreicher Junganwalt aufrechthalten zu können. Sein Verhalten sei von sozialer Rücksichtslosigkeit geprägt gewesen. Er habe das Leben absolut degradiert, indem er die Tat monatelang geplant und dann mit höchster krimineller Energie ausgeführt habe.
Die Anwälte von Magnus G. legten Revision ein. Doch diese wurde am 21. Mai 2004 vom Bundesgerichtshof verworfen. Auch eine Verfassungsbeschwerde hatte keinen Erfolg. G hatte nicht ausreichend begründet, warum der Verfahrensverstoß bei der Vernehmung nach der Verhaftung zwangsläufig auch ein Hindernis für das Strafverfahren nach sich ziehen musste. Im Februar 2004 erhob die Staatsanwaltschaft zudem Anklage gegen Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner wegen des Verdachts auf Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat sowie gegen den mitangeklagten Kriminalhauptkommissar Ortwin Ennigkeit wegen des Verdachts auf Nötigung im Amt. Am 18. November 2004 war der Prozessauftakt und das Verfahren endete dann am 20. Dezember 2004 mit einem Schuldspruch gegen die beiden Angeklagten. Die Strafkammer entschied, dass die von Daschner angeordnete Androhung von Schmerzen mit dem Ziel, eine Aussage zu erzwingen, im hessischen Polizeirecht keine Grundlage hatte und deshalb rechtswidrig war. Auch der Aspekt der Nothilfe, den die Verteidigung geltend machte, wurde verworfen, da bei ihrer Verfolgung die Verletzung der Menschenwürde des Täters in Kauf genommen wurde. Eine Verletzung des fundamentalsten Menschenrechts überhaupt sei jedoch durch nichts zu rechtfertigen.
Das Gericht verwarnte beide und setzte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 120 Euro, also insgesamt 10.800 Euro, gegen Daschner und eine von 60 Tagessätzen zu je 60 Euro, insgesamt 3.600 Euro, gegen Ennigkeit unter Vorbehalt mit einer Bewährungszeit von einem Jahr fest. Beamtenrechtlich hatte die Verurteilung keine Folgen für Daschner. Am 19. April 2005 wurde das gegen Daschner eingeleitete Disziplinarverfahren vom damaligen hessischen Innenminister Volker Bouffier eingestellt, ohne dass disziplinarische Maßnahmen gegen ihn verhängt wurden. Daraufhin wurde Daschner von Frankfurt nach Wiesbaden versetzt, befördert und übernahm dort die Leitung des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung der hessischen Polizei. Am 1. Mai 2008 wurde er dann in den Ruhestand versetzt.
Aber jetzt vielleicht zurück zu Magnus G., denn sein Nachhall war zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht vorbei. Im Juni 2005 reichte G. eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, also EGMR, ein, um die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Er berief sich dabei auf eine Verletzung des Artikels 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, also im Folter- und Handlungsverbot spricht man davon, und des Artikel 6 der EMRK, da geht es um ein faires Verfahren. Nach G.s Ansicht wurde die Folterdrohung im späteren Strafverfahren gegen ihn nicht ausreichend berücksichtigt. Das Verfahren hätte wegen der Folterdrohung eingestellt werden müssen. Er betrachtete sich nun als Folteropfer. Außerdem seien durch sein Geständnis Beweismittel erlangt worden, die nur aufgrund dieser Aussagen hätten sichergestellt und verwendet werden können. Aber am 30. Juni 2008 wies der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Beschwerde als unbegründet zurück.
Der Gerichtshof entschied mit 6:1 Stimmen, dass G. zwar Opfer einer Verletzung von Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention war, also das Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung, jedoch den Opferstatus bei Einleitung des Verfahrens vor dem EGMR verloren hatte. Dies geschah, weil die deutschen Gerichte, insbesondere das Bundesverfassungsgericht, die Vernehmungsmethode als Verstoß gegen Artikel 3 anerkannten, die beiden Polizeibeamten strafrechtlich verurteilt wurden und das durch verbotene Vernehmungsmethoden erlangte Geständnis im Strafverfahren nicht gegen ihn verwendet wurde. Ein Verstoß gegen Artikel 6 der EMRK, das ist wie gesagt das Recht auf ein faires Verfahren, wurde nicht festgestellt. Die Verurteilung stützte sich auf sein Geständnis vor Gericht. Er hatte es abgegeben, nachdem er darüber belehrt worden war, dass alle früheren Aussagen nicht gegen ihn verwendet werden dürfen. Das Landgericht Darmstadt und das Oberlandesgericht Frankfurt am Main lehnten die Wiederaufnahme des Prozesses gegen Magnus G. letztendlich ab.
Im Dezember 2005 verklagte G. dann das Bundesland Hessen auf Zahlung einer Entschädigung von mindestens 10.000 Euro. Sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht Frankfurt verweigerten zunächst die Prozesskostenhilfe aufgrund mangelnder Erfolgsaussicht der Klage. Erst am 19. Februar 2008 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Prozesskostenhilfe bewilligt werden müsse, da es sich um schwierige Rechtsfragen handle. Am 4. August 2011 sprach das Landgericht Magnus G. eine Entschädigung von 3.000 Euro zu, aber kein Schmerzensgeld. Es befand, dass Beamte des Landes die Menschenwürde des Klägers in eklatanter Weise schuldhaft verletzt hatten. Nachdem das beklagte Land Hessen Berufung eingelegt hatte, schlug das Oberlandesgericht Frankfurt einen Vergleich vor. Dieser sah vor, dass das Land anstelle einer Entschädigung an G. 2.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen sollte. G. stimmte dem Vorschlag zu. Das Land Hessen lehnte den Vorschlag zwar nicht ausdrücklich ab, ließ aber die Erklärungsfrist verstreichen.
Mit Urteil vom 10. Oktober 2012 wies das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Berufung des beklagten Landes Hessen zurück und ließ keine Revision zu. Obwohl das Urteil ausdrücklich die Zahlung an G anordnete, erhob auch sein Insolvenzverwalter Anspruch auf die Entschädigung, um damit eine Nachtragsverteilung an die Gläubiger von G durchzuführen. Daraufhin hinterlegte das Land Hessen die Entschädigung bei der Hinterlegungsstelle des Amtsgerichts Frankfurt am Main. In einem Urteil, das Anfang September 2013 bekannt wurde, lehnte das Amtsgericht Frankfurt die Forderung des Insolvenzverwalters ab und sprach die Entschädigung letztendlich G zu.
Magnus G. plante sogar eine eigene Stiftung ins Leben zu rufen, zur Unterstützung von Kindern, die Opfer einer Straftat wurden. Das wurde von der zuständigen Aufsichtsbehörde der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im August 2006 abgelehnt, da die Stiftungsgründung gegen das Anstandsdenken aller gerecht denkenden Menschen und damit gegen die guten Sitten verstoße. Der damals zuständige rheinland-pfälzische Innenminister Karl-Peter Bruch hatte klargestellt, dass die Stiftung nicht genehmigt würde, wenn die Person G irgendeine Rolle dabei spielen sollte. Seit Juni 2008 wird das Projekt nach Presseberichten nicht weiter verfolgt.
Neben den Klageversuchen schrieb Magnus G. im Gefängnis auch Bücher. Unter anderem das 2005 veröffentlichte Allein mit Gott – Der Weg zurück. Zudem legte er das erste juristische Staatsexamen ab. Als verurteilter Schwerverbrecher konnte er jedoch nicht zum zweiten juristischen Staatsexamen zugelassen werden. Im August 2013 wurde er in die sozialtherapeutische Anstalt der Justizvollzugsanstalt Kassel II verlegt. Dort änderte G. mit Wirksamkeit zum 30. September 2014 seinen Namen in Thomas David Lukas O. zum Zwecke der Resozialisierung. Wir werden im weiteren Verlauf der Folge dennoch bei Magnus G. bleiben, um euch nicht noch zusätzlich zu verwirren.
Im Jahr 2017 stellte er beim Landgericht Kassel den Antrag auf Aussetzung der Strafe zur Bewährung. In einem für das Gericht erstellten psychiatrisch-psychologischen Prognosegutachten kam der Psychiater Georg Stolpmann zu dem Schluss, dass G. weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft darstellte und empfahl daher, dem Antrag auf Aussetzung seiner Haftstrafe nicht stattzugeben. Aus psychiatrisch-psychologischer Sicht sei in den entscheidenden Punkten bei dem verurteilten Mörder keine positive Entwicklung erkennbar. Diese Einschätzung teilte auch die Leiterin der JVA Kassel II, ebenso wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Im Januar 2018 stellte G. einen Befangenheitsantrag gegen den Sachverständigen. Im Mai 2019 lehnte das Landgericht Kassel eine Entlassung ab und legte eine Mindestverbüßungsdauer von 23 Jahren fest, was bedeutet, dass Magnus G. mindestens bis September 2025 in Haft bleiben wird.
Ja, ein wirklich grausamer, aber auch juristisch verworrener und spannender Fall, den wir heute hatten, der einen großen Nachhall hatten, eben auch in den Medien, vor allem auch wegen eben der Drohung von Gewalt bei der Vernehmung von Magnus G. Aber wir haben ja auch gesehen, dass die juristischen Nachspiele für die Beamten nicht von großer Wirksamkeit waren, wurden sogar befördert. Von daher, ja, spannende Einblicke hier in einen wirklich turbulenten Fall, der aber eben vor allem auch mit dem dramatischen, traurigen Tod eines Kindes begonnen hat. Damit wäre die Folge für heute am Ende. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören, für eure Unterstützung und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt sicher und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge True Crime Germany mit Chris, mit mir und dann wahrscheinlich auch wieder, natürlich wieder mit Lena, die natürlich auch noch dabei ist. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Ciao.